Sustainability to go. Geht es uns ohne Globalisierung besser? Ungezügelte Märkte und Hyperglobalisierung haben uns in die totale Abhängigkeit des Weltmarkts geführt. Aber wie wegkommen von Rohstoffraubbau, Soja, Fast Fashion und anderen billigen Importdrogen? Und jetzt auch noch die Dekarbonisierung schaffen? Ist das der Todesstoß für unsere Industrie? Es ist eine echte Chance, meint Nikolaus Kowal. Kowal will in seinem neuen Buch Raus aus der Globalisierungsfalle auf die Chancen aufmerksam machen, die die Unabhängigkeit von der Globalisierung mit sich bringt. Die ökologische Transformation zum Beispiel führt zu höherer Wertschöpfung, so argumentiert Kowal. Importe werden durch Eigenproduktion ersetzt. Was wir dafür brauchen, sind gezielte Markteingriffe, damit der grüne Umbau der Wirtschaft nicht durch ruinösen Wettbewerb verhindert wird. Jetzt heißt es aufwachen, sonst passiert die Zukunft ohne uns. Das gilt auch für die politische Landschaft. Zur notwendigen ökonomischen Transformation kommen die Sorgen um die Demokratie, die wachsende Popularität populistischer Parteien und Bewegungen, die sich oft durch nationalistische Ideologien oder fremdenfeindliche Positionen auszeichnen. Spannende Zeiten und reichlich Stoff für einen spannenden Podcast. Unser heutiger Gast Nikolaus Kowal ist Ökonom und politisch in der Sozialdemokratischen Partei Österreichs beheimatet. Er ebnete zuletzt Andreas Babler den Weg zur Kandidatur zum SPÖ-Chef. Sein Ziel? Die Sozialdemokratie auch inhaltlich zu entstauben und weiterzudenken, ohne dabei an den Grundwerten zu rütteln.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich freue mich sehr heute auf unseren Gast Nikolaus Kowal, der uns aus Wien zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr Kowal.
Hallo, Herr Lenzen, grüße Sie.
Herr Kowal, wir reden heute über das Thema Globalisierung. Im Vorfeld habe ich mir heute Morgen einfach mal ein paar Nachrichten angeguckt, Schlagworte zum Thema Globalisierung. Da war dann viel vom Ende der Globalisierung die Rede, aber auch vom Globalisierungsphänomen wie Taylor Swift. Also die Bandbreite reichte sehr weit. Reden wir heute mehr über Globalisierung als früher? Ist das Thema stärker?
Naja, das Thema war ganz stark in den 90er Jahren, als die Globalisierung sich Bahn gebrochen hatte, auch nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, dem Fall der Mauer, dem Aufstieg Chinas und dergleichen. Und dann war man in der Globalisierung drinnen und hat sie sozusagen, oder in der Globalisierung, es ist immer Globalisierung, aber in einer intensiven Zuspitzung ökonomischer Globalisierung, wo der Außenhandel schneller wächst als das BIP, so aus volkswirtschaftlicher Perspektive. Und während dieser Phase intensiver Globalisierung hat man dann das Thema, glaube ich, nicht mehr so stark am Schirm gehabt. Und ab da, wo die Globalisierung begonnen hat zu bröckeln, ist es natürlich wieder in aller Munde gewesen. Also das beginnt eigentlich schon um 2014, was so die Daten betrifft, 2015. Möglicherweise auch mit den ersten geopolitischen Verschiebungen, die sich damals ergeben haben, rund um den Beginn des Ukraine-Krieges. Aber wirklich einschlagen tut die Krise der Globalisierung dann natürlich durch die Pandemie. Sie erinnern sich an die ganzen Lieferkettenknappheiten von Baumaterial bis Elektronik, wo man sich dann die Frage gestellt hat, ist Resilienz nicht wichtiger als Effizienz? Und dann die geopolitische Zuspitzung mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und der Inflationskrise hat dann natürlich endgültig an einen Punkt geführt, wo das Weltgeschehen, das wirtschaftliche Weltgeschehen so politisiert wurde, dass wir auf einmal quasi im Zeitalter der Geoökonomie gelandet sind und nicht mehr im Zeitalter der liberalen Weltwirtschaftsordnung und der Globalisierung.
Krise der Globalisierung, das, was Sie gerade erwähnten, gibt auch so ein bisschen die Richtung unseres Gespräches vor. Wir wollen eigentlich heute vor allem auch darüber reden, wie man es vielleicht auch anders machen kann. Das suggeriert auch ein Stück weit der Untertitel Ihres neuen Buches. Da steht nämlich, wie wir die sozial-ökologische Transformation schaffen. Derzeit haben nicht wenige Menschen den Eindruck, dass die Transformation sie eher schafft oder überfordert. Und deshalb meine Frage, was macht Sie dennoch optimistisch?
Ja, mein Optimismus, der kommt gar nicht aus der politischen Sphäre. Was mich optimistisch stimmt, das ist der Spirit der technokratischen Klasse, wenn Sie so wollen, in den Unternehmen. Also Ingenieure, Werksleiter, Facharbeiter, Chemiker, Tüftler, die alle erachten die ökologische Transformation zunehmend als ihre persönliche Mission. Ich merke das bei Betriebsbesuchen, bei persönlichen Gesprächen, bei Rückmeldungen, die ich via E-Mail bekomme. Und zum Beispiel war ich kürzlich in einem Zementwerk nahe bei Wien. Und die dort Verantwortlichen, die haben wirklich ein Leuchten in die Augen, wenn sie von Recyclingquoten sprechen, von der Substitution fossiler Energieträger, von der Reduktion des Energieverbrauchs, aber auch von der Wiederverwendung von abgeschiedenem Kohlendioxid, also Carbon Capture and Usage zum Beispiel. Und dort, also vom promovierten Techniker, der millionenschwere Projekte zur Transformation bei der EU einreicht, bis zum Arbeiterbetriebsrat herrscht dort eine gewisse erwartungsvolle Regsamkeit vor, die Transformation zu schaffen und damit den Standort des Werks und die hochwertigen Jobs zu erhalten. Und nicht nur das, ihr Anspruch ist sogar, wirklich Vorreiter zu sein. Und das fasziniert mich deshalb, weil vielleicht kennen Sie von Hayek das Werk Der Weg zur Knechtschaft von 1944, wo Hayek explizit diese Tüftler, diese technische Ingenieursklasse anspricht. Und sagt, deren Begeisterung für den Sozialismus, das ist das, was ihn wirklich beunruhigt, Hayek damals, 1944 in Großbritannien. Und er auf sie seine Argumentation ausrichtet. Und es fasziniert mich jetzt zu sehen, dass genau diese Gruppe jetzt eine technisch-ökonomische Begeisterung für die Transformation entwickelt. Und das macht mich unglaublich optimistisch.
Jetzt war Hayek ja doch tatsächlich jemand, der viel von Unternehmern gehalten hat, aber vielleicht nicht so viel von Politikern, wenn ich so sein Werk manchmal lese. Jetzt habe ich aber bei Ihnen im Buch gelesen, dass Sie gesagt haben, Innovation von Ingenieuren ist der eine, aber wir brauchen trotzdem auch gezielte Markteingriffe, damit das klappt. Und damit also einfach der Umbau einer grünen Wirtschaft nicht durch ruinösen Wettbewerb verhindert wird. Klingt gut, setzt allerdings kluge Politik voraus, die eben nicht nur egoistisch das eigene Land vielleicht in den Vordergrund setzt. Haben wir da genug kluge Köpfe in der Politik?
Also, was mich verblüfft, ist, dass wir einerseits manchmal übersehen, was auf europäischer Ebene passiert. Da ist in den letzten 5 Jahren in der Kommission von der Leyen mit Klimakommissar Frans Timmermans sind Dinge angestoßen worden, die wir in keiner anderen Weltregion haben. Also das Ziel bis 2050 CO2-neutral zu werden, da waren die EU die Ersten. Also Kanada, USA und so weiter haben erst nachgezogen. Das Verbrennerverbot, das ja keines ist, aber Sie wissen schon, ne, dass die Motoren kein CO2 mehr emittieren dürfen ab 2035. Das sind ja sozusagen die bekannteren Maßnahmen. Aber es gibt eine Unzahl an Regulierungsmaßnahmen, die versuchen, Ökodumping zu verhindern, damit man intern die Transformation industriepolitisch umstellen kann, ohne dass man von außen dafür Probleme bekommt. Und dieses durchdachte Setting zwischen einer internen Transformationsdynamik auf industriepolitischer Basis, die durch eine Art Regulierungsrahmen nach außen geschützt wird, die ist ziemlich durchdacht. Und ich bin wirklich beeindruckt von dem, was die europäische Ebene da in den letzten Jahren vorangebracht hat. Und ich glaube, dass das in den Nationalstaaten zu wenig rezipiert wird und dass wir zu wenig europäischen Diskurs diesbezüglich haben. Aber wenn ich mir jetzt meinen Nationalstaat anschaue, dann kann ich ganz klar sagen, wir müssen das Know-how wieder zurückholen. Also vor ein paar Jahrzehnten, als der Staat noch stärker in der Wirtschaft verankert war, hatten wir ja in der Politik unfassbar viel Wissen in der Spitzenbeamtenschaft, in den staatsnahen Betrieben und so weiter. Also da war ja unglaublich viel Know-how vorhanden, das natürlich in der neoliberalen Epoche Stück für Stück verloren gegangen ist und dass man sich heute teilweise von teuren Agenturen ankaufen muss, was absurd ist. Ne? Also um es jetzt nicht sozusagen auf die politischen Köpfe, Persönlichkeiten zu individualisieren, wir brauchen wieder Kompetenz und Know-how, gerade im wirtschaftlichen Sektor, in der Politik und in der Verwaltung. Und das wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, das wieder auf das Level zu bekommen, dass wir wirklich steuerungsfähig sind.
Jetzt haben Sie ja viel gerade gelobt von Maßnahmen, die im sogenannten EU-Green Deal im Paket drin vorkommen, die Sie gerade erwähnt haben, dass das ein unglaublich kluges Setting sei. Wenn ich mich manchmal mit anderen über Praktikern, über eben so Abkürzungen wie CSRD, CSDDD, CBAM etc., spreche, dann ist dann häufig eher nicht von klugem Setting, sondern eher vom Bürokratiemonster die Rede. Was antworten Sie
da? Ja, also wissen Sie, gehen wir nochmal zu dem Zementwerk, wo ich kürzlich war. Dieses Zementwerk wünscht sich den CO2-Zoll. Rekapitulieren wir, was das ist. In der Europäischen Union muss ich Zertifikate kaufen, als Unternehmen, um CO2 emittieren zu können. Das muss mein ausländischer oder Konkurrent aus einem Drittstaat nicht. Was macht die Europäische Union, damit ein Level Playing Field entsteht? Sie sagen dem ausländischen Anbieter, du darfst gerne in der Europäischen Union etwas einführen, aber die Differenz, die unser Produzent hier an CO2-Zertifikaten kaufen musste, die zahlst du als Zoll. So, und mit diesem Zoll haben wir sozusagen Wettbewerbsparität wiederhergestellt. Also das ist ein extrem kluges Instrument. Das ist ja nichts anderes als der Klimaclub, den Nobelpreisträger Nordhaus, ein Spitzenökonom, vor 10 Jahren erdacht hat. Und diesen Klimaclub macht jetzt nicht Olaf Scholz, das ist nur wahr, was da sozusagen auf G20-Ebene angedacht ist. Aber die Europäische Union macht den real. So, und nicht nur dieses Zementwerk in Mannersdorf in Niederösterreich nahe Wien ist froh über diese Entwicklung, sondern auch die europäische Stahlbranche hat diesen CO2-Zoll forciert. Und dann natürlich die ganzen Reporting-Systeme und die Lieferkettengesetze, die sind ein bürokratischer Aufwand, das ist mir klar, weil wir schaffen hier sozusagen ein gigantisches Informationssystem, wo wir versuchen, die Herkunft und Bewegung sämtlicher Güter im Außenhandel irgendwie zu identifizieren. Nur, das ist ja auch gleichzeitig ein gewisser Schutz, weil wenn ich diese Standards verlange, dann bedeutet das ja letztlich, dass außereuropäische Anbieter die auch erfüllen müssen. Und die das nicht mehr erfüllen können, die können ja dann nicht mehr nach Europa exportieren. So, und das heißt dann für europäische Anbieter ja auch neue Chancen. Also insofern, ich sage, es ist nicht protektionistisch intendiert, das möchte ich wirklich nicht vorwerfen. Diese Regulierungen sind sehr klug. Aber sowohl der CO2-Zoll als auch das Lieferkettengesetz als vielleicht sogar die Reporting-Systeme haben eine protektionistische Schlagseite in dem Sinne, dass diese Regulierungsstandards für Unternehmen aus Brasilien oder Indonesien schwerer einzuhalten sein werden.
Jetzt reden wir über Unternehmen, die das einhalten, die vielleicht sich da so als Level Playing Field, als Profiteure einer solchen Entwicklung sehen. Aber es gibt natürlich dann auch Verlierer. Immer wenn es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Und es gibt auch innerhalb der Profiteure einen Wettbewerb, der dann häufig dazu führt, dass ihr Zementwerk in Österreich in Konkurrenz tritt zu einem Zementwerk in Deutschland, was dann irgendeiner schiebt dann wieder diese oder jene Subvention damit rein. Also wir sehen ja in vielen Ländern, nicht nur Europas, sondern weltweit gerade so eine gewisse, ja, so einen isolationistischen, protektionistischen Reflex vielleicht auch auf das eine oder andere an Entwicklung, an Globalisierung, vielleicht auch auf das, was Sie ja auch gerade mit dem Protektionismus da beschrieben haben. Was bedeutet das eigentlich für die Erfolgsaussichten von nachhaltiger Transformation und nachhaltigen Transformationsfaden? Weil das ist ja eigentlich ein planetares Problem. Also es nützt ja eigentlich auch nichts, wenn wir das in Europa hinkriegen und die anderen es dann nicht schaffen.
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, das hat mehrere Dimensionen. Die erste Dimension ist, John Maynard Keynes war der Auffassung, Wissen muss global verfügbar sein. Also Technologietransfer muss global möglich sein, aber die Güterproduktion muss nicht globalisiert sein. Die kann national sein. So, also wir reden jetzt von der Mitte des 20. Jahrhunderts. Was heißt heute national? Also China hat mehr Bevölkerung als der gesamte amerikanische Doppelkontinent. Also reden wir heute zumindest von Großregionen. Aber aus unserer Perspektive ist das die EU. Und eine stärker regionale Produktion in der Europäischen Union bedeutet natürlich kürzere Wege. So. Und kürzere Wege bedeuten in letzter Konsequenz eine deutlich nachhaltigere Produktion, als das derzeit der Fall ist. Also wir können nicht länger auf schwerölbetriebenen Containerschiffen, die Stickoxide emittieren, die wesentlich schädlicher sind für die Atmosphäre als CO2, Fast Fashion von Südostasien nach Europa führen und dann nach einem Tag wegwerfen. Das ist pervers. Und dementsprechend ist es nicht schlecht, wenn wir eine gewisse Regionalisierung der Wirtschaftskreisläufe sehen. Nicht bei Spitzentechnologie, nicht bei Wissen, aber einem erheblichen Teil der Güterproduktion. Wenn wir hier eine Regionalisierung der Wirtschaftskreisläufe sehen, damit wir diese negativen ökologischen Konsequenzen nicht mehr haben. Und wenn die Europäer zum Beispiel das konsequent vorantreiben und auch technologische Lösungen finden, sowohl im Energiebereich, wo wir nicht vorne dabei sind, aber vielleicht in anderen Bereichen wie Recycling, Carbon Capture and Usage, wenn wir hier Lösungen finden, dann können die auch wieder Standards werden für andere Regionen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wenn man selber einen Raum schafft, der Vorbildcharakter hat, dass man da noch nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich so attraktive Lösungen gefunden hat, dass dann die Nachholprozesse in Indien oder in Afrika sich an diesen Prozessen orientieren und nicht alles wieder über die fossile, ihren ganzen Wohlstand über die fossile Schiene erst aufbauen müssen.
Aber da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Also faktisch sehen wir ja beispielsweise in den USA durch den Inflation Reduction Act, dass da viel Industrie aus Europa abgeworben wird. Dann wird es halt da produziert und nicht bei uns. Weil das gerade, was Sie erwähnten, das Schiff, das kostet ja eigentlich nichts, der Transport. Der ist ja relativ günstig, weil vielleicht auch deshalb günstig, weil da das ein oder andere an externen Kosten eben nicht internalisiert wird, sondern einfach da bleibt. Also bleibt dann doch schon der Gedanke, dass es einen Wettbewerb an Standorten gibt.
Okay, also ob Transport etwas kostet, kommt das Produkt an. Also Medikamente können Sie mit dem Privatjet herumfliegen. Es ist egal für den Preis. Aber Autos sind schon einmal gar nicht so günstig zu transportieren, weil da passen nicht so viele Autos auf ein Schiff. Und deshalb ist es ja so, dass die Automobilindustrie tendenziell weniger Autos herumführt, sondern eher Standorte vor Ort baut, wie zum Beispiel Tesla in Berlin oder eben die deutsche Autoindustrie in Asien und so weiter. Also das heißt, es gilt nicht für alle Güter gleichermaßen, dass Transport günstig ist. Und wenn ich von europäischer Ebene dieses Regulierungsregime ernst meine und sage, ich habe Standards, die alle erfüllen müssen, sowohl ökologische als auch menschenrechtliche und dergleichen, das gilt dann auch für ausländische Unternehmen, dann haben diese Unternehmen natürlich die Notwendigkeit, diese Standards zu erfüllen. Und wenn sie dann von selber europäische Standards einhalten, dann haben wir auch gewonnen bis zu einem gewissen Grad, weil dann haben wir nicht nur die europäischen Unternehmen dazu gebracht, diese Standards einzuhalten, sondern auch ausländische, also ausländische aus Drittstaaten. Und diese Drittstaatenunternehmen werden immer ein Interesse haben, auf den riesigen europäischen Markt etwas zu verkaufen. Das heißt, wir müssen den Hebel, den enormen Hebel des europäischen Binnenmarktes, der einer der drei großen der Welt ist, den müssen wir nutzen, um unsere Standards zu exportieren. Das nennt man in der Literatur Brussels-Effekt. Also die Europäer lieben ja Regulierung und diese Regulierungsstandards, die wir dann für irgendwelche Chemieverordnungen oder dergleichen haben, die setzen sich dann oftmals automatisch weltweit durch, weil wir die Ersten waren, die das definiert haben. Und dann ist es eh relativ praktisch, die auch zu implementieren und ohne, dass wir dann Druck ausüben müssen auf irgendwen anderen, übernehmen dann Unternehmen oder sogar Staaten automatisch diese Standards. Und diesen Brussels-Effekt, den erhoffe ich mir für den CO2-Zoll, für das Lieferkettengesetz und für andere EU-Standards.
Aber wie regeln wir dann tatsächlich Transformationsprozesse? Wir hatten ja eingangs, hatte ich ja erwähnt, dass Sie gesagt haben, naja, also wir brauchen da schon Politik, kluge Politik mit gezielten Markteingriffen. Wir brauchen Steuerung, wir brauchen gute Regeln. All das von einem Hintergrund, und das ist jetzt, glaube ich, kein deutsches Phänomen und auch kein österreichisches Phänomen. Wir sehen das in ganz vielen Ländern, dass eigentlich so die Parteien der Mitte zerbröseln und die Ränder links wie rechts immer stärker werden. Und von daher eigentlich auch tatsächlich so traditionelle Denkmuster von links und rechts entlang von Kapital eigentlich immer weniger greifen. Und wir haben häufig eher jetzt Effekte von Stadtbevölkerung gegen Landbevölkerung, von Gebildeten gegen Ungebildeten, von denen, die ja letztendlich über ihre Bildung auch überall auf der Welt arbeiten können, versus denen, die halt irgendwo tatsächlich regionaler gebunden sind. Also wir erleben ja eigentlich jetzt eine Fragmentierung, stärkere Fragmentierung von gesellschaftlichen Gruppen, die halt auch als Lösung vielleicht eher dann an die Ränder votieren bei den Wählern. Und die sollen jetzt kluge Transformationen gestalten. Wie kann das klappen?
Die wichtigste Botschaft jetzt, glaube ich, aus einer Mitte-Links- oder sozialdemokratischen Perspektive ist, dass die Transformation kein Abbauprojekt ist, sondern ein Aufbauprojekt. Also wenn wir uns die Dimensionen vergegenwärtigen, dann ist ja klar, dass wir Infrastrukturleistungen brauchen. Wir brauchen Pipelines für Wasserstoff. Wir brauchen Pipelines für möglicherweise flüssiges CO2. Wir brauchen Unmengen an Windrädern, Photovoltaikanlagen, an Pumpspeicherkraftwerken. Wir brauchen öffentliche Investitionen, oh, da muss doch jedes sozialdemokratische Herz zum Schwingen kommen. Ne? Öffentliche Investitionen in einem Ausmaß, wie wir das seit dem Wiederaufbau nicht mehr hatten. Wir stehen vor dem größten industriellen Umbau seit dem Wiederaufbau nach dem Krieg und auch vor der größten staatlichen Unterstützung, weil natürlich die Privaten das alles nicht leisten können. Diese Zementwerke und andere, mit denen wir zu tun haben, die sagen uns, sie können natürlich diese Infrastruktur nicht selber bauen. Sie können die Abscheideanlage können sie machen. Ne? Aber sie können jetzt die Pipeline und das Storage nicht. So, irgendwer muss diese Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das heißt, der Staat kriegt hier eine riesige Rolle. Und diese Rolle ist ein Aufbauprojekt. Das ist ein optimistisches Projekt. Das heißt, wir können unseren Wohlstand erhalten, müssen dafür aber unsere Wirtschaftsstruktur umbauen. Und dabei, und das ist natürlich dann nicht trivial, wieder aufpassen, dass wir bei Bodenversiegelung, Biodiversität und so weiter nicht auf der anderen Seite Probleme bekommen. Also das heißt, das muss natürlich mit Fingerspitzengefühl austariert werden, aber letztlich ist es ein Aufbauprojekt. Und wir müssen den Kulturpessimismus durchbrechen, indem wir für dieses große Aufbauprojekt werben.
Jetzt ist es aber so, dass bei jeder Transformation beginnt mit kleinen Schritten und die sind nicht immer perfekt. Da gehört auch wahrscheinlich Stolpern dazu und hinfallen und wieder aufrichten. Und jetzt, zumindest hier ist es hierzulande in Deutschland so, ich weiß nicht, wie Sie es in Österreich erleben, haben wir eigentlich in der öffentlichen Diskurs, gerade von Seiten von, wenn es um Unternehmen geht, eigentlich relativ wenig Geduld, was Fehler zulassen angeht, was den Umgang mit, ja, auch mit einer Fehlerkultur angeht. Sind das vielleicht überzogene Ansprüche oder wie schaffen wir es eigentlich tatsächlich auch zu akzeptieren, dass ein Zementwerk halt nicht erstmal perfekt ist, sondern erstmal kleine Schritte geht?
Also wir haben einen enormen Kulturpessimismus in der Gesellschaft, der von politischen Gruppen gezielt propagandistisch verschärft wird. Von den US-Republikanern über die europäische Rechte bis hin zum Kreml, der das spirituelle Zentrum des globalen Rechtsextremismus ist. Und die machen nichts anderes, als zu sagen, die westliche Kultur steht vor ihrem Untergang. Und in einer so einer Atmosphäre ist es unglaublich schwierig, gegenzuhalten. Und da rede ich jetzt gar nicht von kleiner Fehlerkultur auf Ebene der Unternehmen. Da rede ich davon, ob es möglich ist, überhaupt wieder nach vorne zu schauen und nicht nur zurück. Nicht zu sagen, die 60er Jahre waren eigentlich das Ideale und alles, was ja damals passiert ist, ist ein Desaster. Und diese Zukunft, die heißt ja nicht nur ökologische Transformation, sondern die heißt ja auch, dass wir die Diversität der Gesellschaft wirklich schaffen, dass wir wirklich begreifen, dass das Europa des Jahres 2050 ein ethnisch vollkommen vielfältiges ist, bei dem wir uns natürlich wünschen, dass es auf festen, demokratischen, rechtsstaatlichen, progressiven Werten steht. Egal, wie es optisch ausschaut. Das ist eine Welt, in der die Geschlechterverhältnisse vielleicht noch viel mehr durcheinander kommen, als es schon der Fall ist. Und für diese Welt braucht man eine optimistische Perspektive, dass wir als Gesellschaft das schaffen. Und da darf man dann auch rückgängig Fehler machen. Und wirtschaftliche Fehler wird man machen. Der Staat und die Unternehmen werden falsche Investitionsentscheidungen treffen. Das ist mit Schumpeter unvermeidbar. Also sie haben immer bei Innovationen einen großen Bestandteil von Versuchen, die in die Hose gehen. Aber die Investitionen und Innovationen, die funktionieren, rechtfertigen auch die Fehler. Das heißt, wir müssen die wirtschaftlichen Fehler, die wir jetzt machen, müssen wir als Bestandteil des Ausdüftelns der besten Transformationswege betrachten.
Das war, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Schlussperspektive. Herr Kowal, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und die spannenden Einblicke. Den Hinweis zu dem Buch, wie der Titel genau heißt und wo man ihn bestellen kann, finden Sie auf der Webseite bei uns. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke vielmals.